Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Mir ist an mir und uns kann keiner was. So hatte es Seehofer im Wahlkampf prophezeit und so ist es auch gekommen. Die CSU hat heute die absolute Mehrheit in Bayern gewonnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Selbstverständnis der CSU ist heute eigentlich etwas recht Banales passiert. Ein Ausrutscher wurde korrigiert. Vor 5 Jahren verlor die Partei bei der Landtagswahl 17%. Vor allem aber nach fast einem halben Jahrhundert die absolute Mehrheit. Die also hat Seehofer nun zurückerobert. Der bisherige Regierungspartner, die FDP, wird nicht mehr gebraucht und hätte auch nicht mehr zur Verfügung gestanden. Die Liberalen sind raus aus dem Bayerischen Landtag. Die neuesten Zahlen hat nun Jörg Schönborn für uns. Herr Schönborn, die absolute Mehrheit der CSU stand heute schon sehr früh fest. Von den magischen 50% war sie aber noch ein Stück entfernt. Ist es dabei geblieben?
Ja, sie bewegt sich auch in die andere Richtung. Übrigens hätten schon gut 45 ausgereicht, um mit absoluter Mehrheit zu regieren. Etwa die Hälfte der bayerischen Wahlkreise ist ausgezählt. Und darauf beruht diese Hochrechnung, die die CSU bei 48,7 sieht, die SPD 20,5, Freie Wähler mit 8,5, etwas schwächer als die Grünen, 8,6. Da wird noch um den dritten Platz gekämpft. Die FDP mit 3,2, die Linke mit 2,1 und die Piraten mit 1,8 bleiben draußen. Also, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das hier, diese 48,7 sind im Moment der Wert. Das kann nochmal 1-2 Zehntel rauf oder runter gehen. Aber nein, eine 5 vorne wird es nicht sein.
Danke, Jörg Schönborn. Wir sprechen uns gleich noch einmal. Und schauen jetzt einmal genauer auf den Sieger des Abends. Ob der Sieg der CSU phänomenal zu nennen ist, sei mal dahingestellt. Dass die CSU unter Horst Seehofer ein Phänomen darstellt, ist dagegen gewiss. Studiengebühren, Donauausbau, Amigo-Affäre. 5 Jahre warfen politische Gegner dem bayerischen Ministerpräsidenten vor, er habe keine klare Linie und sei ein Drehhofer. Er hänge sein Fähnchen nach dem Wind. Heute entfachten die Wähler einen regelrechten Sturm in Form von Rückenwind für die CSU, der die FDP regelrecht weggeblasen und Seehofer für künftige Alleingänge legitimiert hat. Christoph Arnowski.
Die CSU atmet ganz tief durch. Sie kann wieder alleine in Bayern regieren. Ein Wahlabend für die Christsozialen wie aus dem Bilderbuch. Keine Sekunde brauchen sie zu zittern. Der klare Erfolg steht von Anfang an fest und fest steht auch, es ist vor allem sein Verdienst. Doch der alte und bald auch neue Ministerpräsident lässt sich nicht alleine feiern. In der Stunde seines wohl größten Triumphes zeigt sich Horst Seehofer demonstrativ mit seinen wichtigsten politischen Mitstreitern, wie ein Patriarch mit seiner Familie.
Liebe Freunde, das ist ein großartiger Wahlerfolg. Die CSU lebt als Volkspartei und wir sind tief in der bayerischen Bevölkerung verankert. Jeder zweite Bayer und jede zweite Bayerin hat uns gewählt. Damit ist das Jahr 2008 Geschichte, liebe Freunde. Wir sind wieder da.
Vor 5 Jahren schien das Markenzeichen der CSU die absolute Mehrheit für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer, verloren. Umso größer die Erleichterung über Seehofers Erfolg.
Ohne ihn wäre es nicht gegangen.
Ich habe es mir gewünscht, aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich funktioniert.
Bei der FDP dagegen das blanke Entsetzen. Der liberale Spitzenkandidat Martin Zeil versucht, das Ergebnis erst gar nicht schön zu reden.
Es ist eine äußerst schmerzliche, enttäuschende Niederlage, die die bayerische FDP nach 5 Jahren guter Regierungsarbeit heute hinzunehmen hat.
So tief der Frust auch sitzt, die Bundestagswahl hat die FDP noch nicht aufgegeben. Sie setzt jetzt auf eine intensive Zweitstimmenkampagne.
Schwarz-Gelb gegen Rot-Rot-Grün, das ist jetzt für uns das absolut Wichtigste. Und da geht es um eine andere Konstellation als hier in Bayern.
Auch Seehofer weiß, die kommende Woche wird enorm wichtig. Und so verspricht er, weiterzukämpfen, auch für die Autobahnmaut. Seine Anhänger feiern ihn dafür zur Stunde in der CSU-Wahlkampfzentrale wie den FC Bayern nach dem Gewinn von Meisterschaft, Pokal und Champions League.
Und aus dem CSU-Parteivorstand begrüße ich jetzt die Bundesagrarministerin Ilse Aigner. Guten Abend, Frau Aigner.
Guten Abend, Frau Miosga.
Frau Aigner, jetzt haben Sie eine Woche vor der Bundestagswahl die absolute Mehrheit geholt. Ist es der CSU jetzt, um endlich mal wieder Franz Josef Strauß zu zitieren, auch schon egal, wer unter ihr Kanzler ist?
Nein, ganz im Gegenteil. Erstens mal freuen wir uns heute natürlich, dass wir es geschafft haben, das Vertrauen der Wähler wieder zurückzugewinnen. Das ist in erster Linie das Verdienst von unserem Parteivorsitzenden Horst Seehofer. Und wir wissen, dass wir auch in Bayern ein gutes Ergebnis jetzt im Bund brauchen. Und deswegen geht es ab morgen sofort wieder zum Wahlkampf für den Bundestag. Wir wollen Angela Merkel natürlich unterstützen und die christlich-liberale Regierung in Berlin fortsetzen.
Aber möglicherweise haben Sie Ihrer Schwesterpartei in Berlin jetzt einen Bärendienst erwiesen, denn die CDU dürfte jetzt Angst bekommen, dass die Zweitstimmkampagne der FDP genauso verfängt wie in Niedersachsen.
Also wir kämpfen jeder für sein Klientel sozusagen, beziehungsweise für seine Stimmen. Und das ist sowohl für die FDP als auch für die CDU und natürlich auch für die CSU in Bayern ganz wichtig. Wir brauchen mehr Stimmen und gemeinsame Stimmen vor allem. Und deshalb werden wir alle die nächste Woche intensiv darum kämpfen und werben vor allem.
Frau Aigner, Sie kennen Angela Merkel gut, Sie kennen auch Horst Seehofer gut. Glauben Sie, Frau Merkel lässt sich jetzt von dem Wahlergebnis beeindrucken und sagt, okay, Horst, die Maut, die machen wir jetzt?
Also erstmal glaube ich, dass Angela Merkel weiß, dass es ein positives Zeichen ist, auch für die Bundestagswahl, weil es einen zusätzlichen Schub gibt. Und ich kann nur wiederholen, was sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Ministerpräsident gesagt hat, wir werden hier eine Lösung finden. Wir wollen, dass wir zusätzliche Gelder haben, auch letztendlich für den Straßen- und den Schienenbau. Und wir wollen aber nicht, dass zusätzliche Belastungen auf unsere Bürger zukommen.
Das heißt, die Maut wird kommen.
Wir werden eine gute Lösung finden. Wir haben, glaube ich, einen guten Vorschlag und wir werden dafür kämpfen.
Frau Aigner, mir ist aufgefallen, als Sie heute direkt nach der Prognose befragt wurden, dass Sie als erstes nicht den Wählern, sondern sofort Horst Seehofer gedankt haben. Haben Sie gerade noch mal wiederholt. War das eine Bewerbung für seine Nachfolge?
Nein, das ist der wirkliche Dank und von Herzen kommt er an Horst Seehofer. Er hat es wirklich geschafft, die Partei nach vorne zu bringen, wieder auf die Füße zu stellen und dass wir alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben für diese Wahl und das werden wir genauso natürlich jetzt machen in der nächsten Woche und das ist unser gemeinsames Ziel. Wir sind ein klasse Team, aber an der Spitze steht unser Ministerpräsident und der hat einen großen Anteil daran.
Vielen Dank, Ilse Aigner. Ja, ähnlich konstant wie die CSU seit Jahrzehnten in Bayern regiert, stellt den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München nahezu immer die SPD. Seit sage und schreibe 20 Jahren hat Christian Ude dieses Amt inne. Vielleicht dachten die Sozialdemokraten, wenn es einer schaffen kann, die CSU anzugreifen, dann der Ude. Er hat es nicht geschafft. Aber immerhin hat die SPD zugelegt. Die anderen, von Grünen über Freie Wähler und FDP, haben alle verloren. Alf Meyer.
Immerhin, Christian Ude hat fast 2 Prozentpunkte mehr eingefahren als der SPD-Kandidat Franz Margit bei der Landtagswahl vor 5 Jahren. Dennoch, ein echter Wahlerfolg sieht anders aus.
Aber trotzdem besteht Anlass zur Freude, dass wir zum ersten Mal seit längerer Zeit Stimmen dazu gewinnen konnten.
Unterm Strich sind die 20,5% aber das drittschlechteste Ergebnis der Bayern-SPD seit dem Krieg. In der Analyse, wie stark die Zugkraft von Spitzenkandidat Ude wirklich war, sind sich die Genossen nicht einig.
Er ist ein richtig guter Typ. Er hat einen guten Wahlkampf gemacht. Er hat das echt rocken lassen.
Ude-Effekt war nicht so groß, wie wir uns erhofft hatten. Und jetzt müssen wir erst mal verdauen, was da draus wird.
Freie Wählerchef Hubert Aiwanger reagiert nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei prompt auf interne Vorwürfe. Man hätte sich deutlicher von der SPD abgrenzen müssen.
Auf uns fällt natürlich in Bayern jetzt noch mehr Verantwortung als in der letzten Legislaturperiode, weil wir neben der CSU die einzig verbliebene Kraft der bürgerlichen Mitte sind.
Ähnlich wie bei den Freien Wählern waren die Erwartungen bei den Grünen um kurz vor 18 Uhr noch hochfliegend.
13%, denke ich auf jeden Fall. Alles andere wäre Zugabe.
Aber derlei Hoffnungen blieben Illusionen. Stattdessen müssen sich die Grünen nun sogar mit fast 1 Prozentpunkt weniger zufrieden geben als vor 5 Jahren.
Das ist fürchterlich. Also man hatte ja wirklich gehofft, dass es reicht für rot-grün-freie Wähler und dass jetzt die CSU die absolute Mehrheit bekommt. Das hätte man sich nicht vorstellen können.
Spitzenkandidatin Margarete Bause macht aus der herben Niederlage keinen Hehl. Es habe in Bayern eben die Wechselstimmung gefehlt. Rückenwind für SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück nächste Woche haben Sozialdemokraten und Grüne in Bayern jedenfalls nicht geliefert.
Tja, die SPD ist also daran gescheitert, ihr schlechtes Ergebnis bei den bayerischen Landtagswahlen vor 5 Jahren deutlich zu verbessern. Andere Parteien haben sogar viele Wähler verloren, unter anderem die FDP und die Grünen. Gehen wir noch einmal zu Jörg Schönborn. Die Grünen können mit ihrem Ergebnis in Bayern nicht zufrieden sein. Geht der Trend für Sie weiter nach unten?
Zunächst mal geht der Trend in Bayern und im Bund für die Grünen parallel. Es ist die Partei heute Abend, bei der man am ehesten übertragen kann, was hier in Bayern passiert ist, auf die Entwicklung in der ganzen Bundesrepublik. Ich zeige Ihnen mal 2 Kurven. Die hellgrüne ist die Entwicklung der Umfragewerte in Bayern zwischen den beiden Wahlen und die dunkelgrüne ist die in der Bundesrepublik insgesamt. Und es gibt immer diesen Sattel mit dem Höhepunkt kurz nach Fukushima und jetzt den Abwärtstrend, der nicht nur hier in Bayern, sondern auch im Bund mit einer klaren Sachentscheidung zu tun hat, nämlich im Wahlkampf unter anderem ein Thema zu beackern, Steuern, das man den Grünen nicht unbedingt zutraut. Hier in Bayern, na das ist jetzt die falsche Grafik, aber ich wollte Ihnen zeigen, dass die Bayern genauso wie die Deutschen insgesamt irritiert sind darüber, dass die Steuerpläne der Grünen das zentrale Wahlkampfthema sind. Wenn es Ihnen gelingt, in dieser Woche einen anderen Akzent zu setzen, dieses Missverständnis, wie Sie sagen, auszuräumen, dann können Sie Ihre Chancen sicherlich verbessern.
Der große Verlierer heute Abend ist die FDP. Muss sie sich jetzt auch im Bund Sorgen machen?
Auf die Frage kann heute Abend niemand eine Antwort geben. Das weiß niemand. Aber es gibt interessante Parallelen auch dort, die ich Ihnen zeigen will. Wenn man die sogenannten bürgerlichen Parteien, CSU, FDP und Freie Wähler zusammenrechnet, dann haben die hier in Bayern zwischen 2008 und 2013 insgesamt nichts gewonnen, nichts verloren. Es gab nur einen Austausch innerhalb der Lager. Und in der Wählerwanderung der FDP sieht man, dass der einzig relevante Abstrom in Richtung CSU geht. Über 100.000 Wähler haben dort diese Richtung eingeschlagen. Und wenn man jetzt mal fiktiv eine Wählerwanderung herstellt von der letzten Bundestagswahl zu den bundesweiten Umfragen heute, dann sieht man ziemlich genau das gleiche Bild. Dann gibt es da oben 2 Millionen Wähler, die heute Union wählen würden. Und das hier, das ist wie eine Autobahn und die kann man zweispurig befahren in beide Richtungen. Wähler wandern von der Union zur FDP und zurück. Und was die nächste Woche tun, das weiß heute kein Mensch.
Die CDU hat den Wahlerfolg ihrer Schwesterpartei als Rückenwind für die Bundestagswahl gedeutet. Kann sie sich denn sicher sein, dass alle die Wähler, die heute zur Wahl gegangen sind und ihre Stimme der CSU gegeben haben, motiviert genug sind, das nächste Woche wieder zu tun?
Es ist wichtig für die Union, weil in den beiden anderen großen Landesverbänden in NRW und Baden-Württemberg ja Wahlniederlagen hinter den Parteien liegen. Da ist die Motivation möglicherweise nicht so toll. Hier in Bayern gibt es aber Motive, auch am Sonntag zur Wahl zu gehen. Das eine ist die Kanzlerin. Die ist nämlich hier in Bayern mindestens genauso populär wie der Ministerpräsident. Sie sehen, mit dem sind 65%, mit Merkel als Kanzlerin 73% zufrieden. Also die Bayern würden durchaus auch Merkel wählen. Naja, und dann ist die Hauptmotivation, die Bayern wollen stark in Berlin vertreten sein. Die Hälfte der CSU-Wähler glaubt, wenn es drauf ankommt, setzt sich Seehofer auch gegen Merkel durch. Die andere Hälfte glaubt das nicht. Was da aber in jedem Fall hintersteckt, ist die Motivation, eine starke CSU im Bundestag erhöht natürlich auch die Durchschlagskraft, wenn es darum geht, Gelder für CSU-Lieblingsprojekte rauszuackern.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Für die Schwarz-Gelb heißt es in Bayern. Die Landtagswahl im Freistaat gilt ja als Generalprobe für die Bundestagswahl. Während die CSU eine glänzende Vorstellung gab, hat die FDP auf ganzer Linie gepatzt. Es heißt ja, wenn die Generalprobe schief geht, wird die Premiere ein Erfolg. Und darauf setzen die Liberalen jetzt und werben offensiv um Zweitstimmen von CDU-Wählern nach dem Motto, wer Merkel will, muss FDP wählen. Und genau diese Mitleidsstimmen könnten Kanzlerin Merkel am kommenden Sonntag ihre Premiere verhageln. Axel Finkenwirth.
Ein bisschen Bayern auch in Berlin, aber so richtig viele interessieren sich nicht für die bayerische Hochkultur beim Oktoberfest. Mehr Interesse stattdessen bei den Bundesparteien an der bayerischen Landtagswahl. Die Freude bei der CDU über den Triumph der Schwesterpartei CSU ist groß. Aber der Erfolg könnte sich für Angela Merkel als Pyrrhus-Sieg erweisen, sollte sie die Wähler am kommenden Wochenende nicht in gleichem Maß an die Wahlurne bewegen können. Bei der Union hat man keine Stimme zu verschenken.
Wer will, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt und unser Land weiter gut regiert wird, der muss mit beiden Stimmen die Union wählen.
Also kein Mitleid mit der FDP. Bei den Liberalen stattdessen blankes Entsetzen und Sprachlosigkeit. Aber der Parteivorsitzende nimmt die schwere Niederlage an und gibt sich kämpferisch. Er will die Zweitstimme für die FDP. Jetzt geht es für die Partei um nicht weniger als das politische Überleben.
In Bayern ticken die Uhren anders. Und ab jetzt geht es um Deutschland. Und dieses Ergebnis ist ein Weckruf für alle Liberalen.
Trotz eines schwachen Abschneidens kein Verzagen bei der SPD. Dank leichter Zugewinne meinen die Sozialdemokraten sogar einen Rückenwind für die Bundestagswahl zu spüren. Kanzlerkandidat Steinbrück interpretiert das bayerische Ergebnis als Erfolg.
Das schwarz-gelbe Muster hat wieder mal versagt. Das 13. Mal hintereinander ist die Liebesheirat von Schwarz-Gelb nicht in der Lage, auf Landesebene eine Landesregierung zu bilden. Und das wird, wie ich glaube, auch am nächsten Sonntag der Fall sein auf Bundesebene.
Viel hat man bei der Linken ohnehin nicht erwartet. Aber nicht mal in die Nähe der 5%-Hürde zu kommen, schockiert. Das Ergebnis werde nicht als Signal für die Bundestagswahl gesehen. Lange Gesichter auch bei den Grünen. Man dürfe sich aber nicht von dem schlechten Ergebnis einschüchtern lassen, beschwört das Spitzenduo. Fast trotzig wollen die Grünen an ihren Steuerplänen festhalten.
Tja, und das wollen wir genauer wissen von dem Vorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir. Guten Abend, Herr Özdemir.
Guten Abend, Frau Mioska.
War es aus heutiger Sicht, aus Ihrer Sicht, ein Fehler, die grünen Stammwähler mit den höheren Steuern zu vergrätzen?
Also man kann sich ja sicherlich streiten über unsere Vorschläge, nur gar keine Vorschläge machen, keine Antwort darauf zu geben, wie die Staatsschulden abgebaut werden, wie Ganztagesschulen finanziert werden, wie man den ökologischen Wandel machen. Das geht, glaube ich, auch nicht. Und die Grünen sind da sehr ehrlich, sicherlich auch streitbar. Manches davon ist umstritten, aber immerhin sagen wir vor der Wahl, was wir nach der Wahl machen wollen. Die anderen drücken sich drum.
Aber es geht eben nicht nur um ein paar Prozent Reiche. Nach Ihrem Wahlprogramm werden schon Einkommen über 60.000 Euro stärker belastet. Das sind Lehrer, das sind Ingenieure. Die kriegen jetzt Angst, dass sie ihnen am Ende noch zu viel wegnehmen.
Also der Spitzensteuersatz soll ab 80.000 Euro auf 49% steigen. Das heißt, jeder zusätzliche Euro wird damit 49% besteuert. Das ist nach der Progression, steigt dann der Steuersatz von 31% auf 32%. Auch darüber kann man sich ja gerne streiten. Nur nochmal, das Wirtschaftsministerium, die Mitarbeiter dort sagen, dass die Vorschläge von Frau Merkel und von Herrn Rösler dazu führen würden, dass die Neuverschuldung sich verdoppelt. Wollen wir wirklich in Deutschland weiterhin Schulden machen? Wollen wir, dass die Infrastruktur kaputt geht? Wollen wir, dass wir nie Ganztagesschulen bekommen? Oder wollen wir das anpacken?
Nein, aber wir haben gerade in der Analyse auch von Jörg Schönborn gehört, dass die grünen Wähler enttäuscht sind, dass da so ein Akzent gesetzt wurde auf die Steuerpolitik. Wollen Sie vielleicht in der letzten Woche da einen neuen Akzent setzen?
Also das sollte man immer ernst nehmen, logischerweise, sonst wären wir mit dem Klammerbeutel gepudert. Und das heißt für uns, dass wir jetzt zuspitzen müssen auf die Fragen, um die es jetzt geht in dieser verbleibenden Woche. Wollen wir zurück in die Kohle, also Atom durch schmutzigen Kohlestrom ersetzen? Oder wollen wir auf das setzen, was dieses Land stark macht? Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare mit starken mittelständischen Unternehmen? Wollen wir Agrarfabriken oder wollen wir eine bäuerliche Landwirtschaft, die gesunde Lebensmittel, artgerecht gehaltene Tiere hat? Und das alles kann man wählen und dafür stehen wir und da haben wir ein klares Konzept und das müssen wir jetzt in diesen verbleibenden Tagen bis zum Sonntag noch mal deutlich machen.
Und das ist möglicherweise genau das andere Problem. Das grüne Urthema, die Umweltpolitik, trauen die Menschen offenbar mittlerweile auch anderen Parteien zu. Ist eine der Botschaften des heutigen Abends, dass es die Grünen so nicht mehr braucht?
Also wir regieren hier in 6 Bundesländern. In Baden-Württemberg, wo ich politisch zu Hause bin, hat die CDU gerade noch einen einzigen Oberbürgermeister. Also insofern glaube ich, die Grünen sind schon sehr stark verankert und das Original ist halt immer noch besser wie die Kopie. Das ist wie bei früher beim Abschreiben, wenn ich früher in der Schule abgeschrieben habe. Man hat es auch gemerkt und man merkt es auch bei der Umweltpolitik. Da sind wir das Original.
Monatelang haben rot-grüne Koalitionsideen unter der Schwäche der SPD gelitten. Die hat jetzt in Bayern etwas zugelegt, die Grünen aber haben verloren. Scheitert Rot-Grün im Bund also an Ihnen?
Also am Ende wird zusammengezählt, am 22. September um 18 Uhr. Und bis dahin muss jeder für sich kämpfen. Wir haben jetzt keine rot-grüne Koalition, sondern ich kämpfe für Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen so viel wie möglich Zweitstimmen für Bündnis 90 Die Grünen. Und in Friedrichshain-Kreuzberg und in Stuttgart wollen wir auch viele Erststimmen. Und dann schauen wir, das grüne Wahlergebnis ist ja nicht nur wichtig, wenn wir regieren. Es ist auch wichtig als ein Signal an die anderen Parteien, wie wichtig die Themen der Grünen sind. Die anderen Parteien schauen sehr genau auf das Ergebnis der Grünen. Starke Grüne heißt, Klimaschutz ist wichtig. Starke Grüne heißt Tierschutz ist wichtig. Starke Grüne heißt, wir wollen eine Gesellschaft, in der Schwule, Lesben, Migranten alle gleichermaßen an dieser Gesellschaft partizipieren und alle mit anpacken. Insofern ist die Wahl der Grünen nicht nur eine Wahl der Grünen in die Regierung, sondern eine Wahl der Grünen heißt immer auch an die anderen Parteien, nehmt diese Themen ernst.
Und ich danke für das Gespräch, Cem Özdemir.
Gerne.
Das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern kommentiert nun Thomas Hinrichs vom Bayerischen Rundfunk.
Mir san mir, das ist das Lebensgefühl vieler Menschen in Bayern. In diesem Wohlfühlklima sind die meisten Menschen heute zur Wahl gegangen. So ist dieser außergewöhnliche Wahlerfolg der CSU zu erklären. Ein zweiter Grund: Horst Seehofer hat die CSU strategisch neu ausgerichtet, moderner. Seine Kritiker haben das als Beliebigkeit gegeißelt, ganz offensichtlich aber hat die CSU mit diesem, nennen wir ihn meinungspluralistischen Kurs, gewonnen. Allen Unkenrufen zum Trotz. Das hat auch das Schicksal der FDP in Bayern besiegelt. Sie wird nicht mehr gebraucht. Dieser Kurs war risikoreich, aber die Rechnung ist für die CSU voll aufgegangen. Auch dank eines sehr professionellen Wahlkampfs, fast ohne Fehler. Mit diesem Gruß an die Bundes-SPD darf man der bayerischen SPD und ihrem Spitzenkandidaten Uhde attestieren, dass sie sich achtbar geschlagen hat. Uhde war der richtige Kandidat, der beste, den die SPD hatte. Geringe Stimmengewinne bei der SPD, knappe Verluste bei Grünen und Freien Wählern. Es ist der Opposition am Ende nicht gelungen, ein Gefühl der Sicherheit und Geschlossenheit zu vermitteln. Den Menschen in Bayern geht es gut, sie wollten nichts riskieren. Das darf kein Grund der Verzagtheit sein, denn ohne FDP, das heißt ohne einen Aufpasser in den Regierungsreihen, wird es nun auf die gesamte Opposition ankommen. Absolute Mehrheiten müssen kontrolliert werden. Im politischen Alltagsgeschäft besteht jedenfalls für die CSU kein Anlass zur Selbstzufriedenheit. Die Bundeskanzlerin wird sich freuen über das Ergebnis auf den ersten Blick. Die Union geht gestärkt in die letzte Wahlwoche. Auf den zweiten Blick offenbart sich das Gefährliche. Die FDP hat nun den besten Beweis, dass sie Leihstimmen der CDU braucht, um den Einzug in den Bundestag zu schaffen. Und ein allzu starker Horst Seehofer ist für Angela Merkel auch kein Spaß. Mir san mir, sagt der Bayer. Die Preußen werden es zu spüren bekommen.
Thomas Hinrichs kommentierte und nun weitere Nachrichten des Tages mit Jan Hofer.
Thüringens Wirtschaftsminister Machnick steht wegen seiner Pensionsbezüge erneut in der Kritik. CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht forderte ihn auf, diese sofort komplett offenzulegen. Hintergrund ist ein Bericht des Spiegel. Danach soll Machnick neben seinem Ministergehalt mehr als 100.000 Euro an Pensionszahlungen aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bundesumweltministerium erhalten haben. Machnick, der Mitglied im Kompetenzteam von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück ist, sagte, er habe sich so wörtlich nach Recht und Gesetz verhalten. Der von Russland und den USA ausgehandelte Plan zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen stößt weltweit überwiegend auf Zustimmung. Nach den übrigen UN-Vetomächten begrüßte auch China die Initiative. Das Regime des syrischen Präsidenten Assad wertete den Plan ebenfalls als Erfolg. Oppositionelle zeigten sich hingegen enttäuscht. Sie kritisierten, Assad spiele nur auf Zeit. Die Vereinbarung sieht vor, dass alle syrischen Chemiewaffen bis Mitte 2014 vernichtet werden. Bei einer weiteren Serie von Terroranschlägen sind heute im Irak mindestens 30 Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt. Vor allem in überwiegend von Schiiten bewohnten Städten detonierten Sprengsätze. Erst gestern waren bei einem Attentat auf eine Trauerfeier in der Nähe von Mosul 27 Menschen getötet worden. Im Irak hat die Gewalt zwischen Sunniten und Schiiten in den vergangenen Monaten wieder zugenommen. In den Hochwassergebieten im US-Bundesstaat Colorado ist die Lage weiter angespannt. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf mindestens 5. Mehr als 500 Menschen gelten als vermisst. Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Stromversorgung ist unterbrochen. Auslöser der Überschwemmungen waren die schwersten Regenfälle seit etwa 100 Jahren. Die Ausläufer des Tropensturms Manuel haben in Mexiko mindestens 9 Menschen das Leben gekostet. Im Südwesten des Landes löste er Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Mehr als 5000 Menschen verließen ihre Wohnungen und Häuser. Auf die Golfküste im Nordosten rast derzeit zudem Hurricane Ingrid mit Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde zu. Voraussichtlich morgen soll er das Festland erreichen.
Wir haben heute schon viel über Gewinner und Verlierer gesprochen. Ausgerechnet beim Sport beginnen wir heute mit einem Unentschieden. Denn in der Fußball-Bundesliga hat nun auch die letzte Mannschaft ihren ersten Punkt geholt, Andreas Kecke.
Ja, endlich werden Sie heute in Braunschweig sagen. Aber bei aller Freude über den Premierenpunkt, eins ist auch klar. Will der tapfere Aufsteiger am Saisonende nicht gleich wieder in der Versenkung verschwinden, dann ja, muss wohl in solchen Heimspielen wie heute gegen wieder mal enttäuschende Nürnberger mehr rausspringen als ein 1:1.
Der Frust muss raus. Entladung bei Thorsten Lieberknecht, Braunschweigs Trainer, angesichts der Ladehemmung seiner Mannschaft. Denn der hier, der Ball, der muss genau hier rein ins Tor. Die einfachste und wichtigste aller Regeln im Fußball. Doch genau das kann seine Mannschaft fast gar nicht. Die Eintracht, das torungefährlichste Team der Liga. Ein einziger Treffer in den ersten vier Spielen. Und auch heute gegen Nürnberg will das einfach nicht gelingen mit dem Toreschießen. Kumbela, El Abdelawi, Bellarabi, Doan.
Ich meine, es wäre falsch zu denken, was ist los oder dran zu zweifeln oder sonst irgendwas. Es ist wichtig einfach zu sehen, dass man nah dran ist. Einfach kurz davor ist, den Treffer zu machen.
Wie es geht, zeigt Nürnberg mit dem ersten richtig guten Angriff. 28. Minute, One-Touch-Football. Drimmitsch, eine Ballberührung. Chandler, eine Ballberührung. Luschek, eine Ballberührung. 0:1 für den Club. Adam Luschek nach 533 Tagen Verletzungspause. Erster Einsatz, erster Treffer. Das ist gnadenlose Effektivität, die seiner Mannschaft halt eben abgeht. Kurz nach dem Seitenwechsel zeigt aber auch der Club, warum er so tief drin steckt im Tabellenkeller. Ginczek verschenkt die Riesenmöglichkeit.
Die Chance nach der Halbzeit, das war natürlich eine hundertprozentige. Ich glaube, wenn du es 2:0 dann machst, dann ist Ruhe hier. Haben wir nicht gemacht und so wurde der Druck größer.
Braunschweig macht weiter, versucht es mit allen Mitteln, mal mit Gewalt. Kumbela, mal zu umständlich. Boland, mal zu überhastet, Kessel. 22 Torschüsse, 22 zum Teil große Chancen, die nicht reingehen. Der Einsatz stimmt, die Leidenschaft stimmt, nur die Belohnung, die fehlt.
Wir haben auch gesagt, ihr könnt Fehler machen, ihr sollt mutig sein, ihr sollt selbst mit viel Selbstvertrauen spielen und sollt vor allen Dingen vorne mit Risiko spielen und das setzen die Jungs um.
Denn am Ende gibt es doch noch das halbe Happy End für die Eintracht. El Abdelawi, der für alle Löwen erlösende Moment, endlich geschafft, der Ball im Tor. 1:1 gleichzeitig der Endstand, der erste Punktgewinn für die Eintracht in der Bundesliga seit 28 Jahren.
Wir haben so viele Torschancen gehabt und hätten einfach das Spiel gewinnen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns der erste Punkt und darauf können wir aufbauen. Also das Ergebnis, da sind wir nicht unbedingt zufrieden, aber mit der Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, da können wir, denke ich mal, alle zufrieden sein.
Dieser eine große Moment rettet Braunschweig vor der fünften Pleite im fünften Spiel. Und trotzdem bleibt die Abschlussschwäche Eintrachts und Lieberknechts größtes Problem.
Es ist definitiv nur ein bösartiges Gerücht, wonach die Gladbacher demnächst die Punkte gleich kampflos gegen Hoffenheim verschicken werden. Und doch, es bleibt dabei, im Kraichgau, da gibt's einfach nichts zu erben für die Borussia, die auch im achten Anlauf bei der TSG keinen Sieg einfahren konnte. Im Gegenteil, 1:2 hieß es diesmal, Pleite Nummer 3, diesmal im dritten Auswärtsspiel für die Gladbacher, während die Hoffenheimer ihrerseits, na klar, den ersten Heimerfolg dieser Saison gegen ihren langjährigen Lieblingsgegner feierten.
Anthony Modest, französischer Neuzugang bei Hoffenheim, und Juniorennationalspieler Kevin Volland machen heute den Unterschied aus. Modest, 25 Jahre alt, von Korsika in den Kraichgau, ohne Kulturschock, ohne Ladehemmung. 4 Tore bereits für Hoffenheim, die Familie wie der Papa selbst, bestens gelaunt nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison. Ich bin hochzufrieden, dass wir das Heimspiel heute gewonnen haben. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt und wir haben gezeigt, dass auch wir guten Fußball spielen können. Deshalb bin ich sehr froh. Nach 70 Minuten allerdings muss Modest raus, die Verletzung aber nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Ich hatte nur einen Krampf, ich bin viel gelaufen, dadurch diese Verletzung. Nach der Schmach von Stuttgart wollten wir heute eine Antwort geben. Anthony Modest, beweglich, technisch stark und torgefährlich, das 1:0 in der 45. Minute. Die Flanke von Elionussi, Modest mit dem Kopf, Darmstadt-Gladbachs Kapitän fälscht unglücklich ab, Ter Stegen chancenlos. Das 2:0 bereitet Modest vor. In der Schnittstelle von Gladbachs Defensive findet der Franzose Volland, der U21-Nationalspieler, narrt zunächst Darms und ist hocheffektiv.
Ich habe mir da nicht so viel gedacht. Es war auf jeden Fall ein spitzer Winkel. Ja, ich habe einfach draufgehauen und ja, es ist richtig, richtig schön, dass ich so der Mannschaft helfen durfte.
Es wird ja langsam bedenklich. Ja. Der Junge ist in einer herausragenden Form. Muss nur ganz ruhig bleiben, seine Jobs weiter erledigen, weiter konzentriert trainieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn er diesen Weg ganz stabil weitergehen kann.
Gladbach wacht zu spät auf. In der 75. Minute der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Hrgota. Die Schlussviertelstunde gehört der Borussia. Fast 70% Ballbesitz, aber wenig klare Chancen. Richtig druckvoll das Spiel der Mannschaft von Lucien Favre erst am Ende. Möglichkeiten durch Kruse und später auch noch durch den Kapitän Darms. Es bleibt aber beim knappen 2:1 für 1899 Hoffenheim. Die Erleichterung über den ersten Heimsieg sieht so aus, Gladbach dagegen deprimiert.
Klar, eine große Enttäuschung. Wir kriegen Tore 30 Sekunden vor der Halbzeit und nachher 2:0 ist total unnötig auch. Das ist keine Torchance, wir kriegen ein Tor wieder. Ja, das ist ärgerlich.
Wohl wahr, aber sowohl der Franzose Modest als auch Kevin Volland heute zu stark für Gladbachs Defensive.
Ja, und das ist die Tabelle nach 5 Spieltagen. Dortmund mit Maximalausbeute auf Rang 1, gefolgt vom Meister aus München und Leverkusen. Hannover, Mainz und Augsburg im Moment auf den restlichen internationalen Startplätzen. Die zweite Hälfte gleich mit 5 punktgleichen Mannschaften, nämlich Stuttgart, Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt und Bremen. Der HSV jetzt 15. in der Abstiegszone, Nürnberg, Freiburg und Braunschweig. Definitiv nicht abgestiegen ist das deutsche Davis Cup Team. Im Relegationsspiel der Weltgruppe gegen Brasilien holte Daniel Brandt den entscheidenden 3. Punkt. Der Debütant besiegte Tomáš Pelucci in 3 Sätzen. Für den 4:1 Endstand sorgte dann Florian Mayer, der sich gegen Rogério Dutra Silva durchsetzte. Das Team von Kapitän Carsten Ariens bleibt damit in der Gruppe der 16 besten Tennisnationen der Welt. Und versöhnlicher Abschluss für die Slalomkanuten bei der WM in Prag, wo Jasmin Schaunberg heute die erste und einzige Medaille in einer olympischen Disziplin gewann.
Es war Erleichterung pur bei der deutschen Jasmin Schaunberg, denn mit dieser Medaille hatte sie nicht mehr gerechnet. Die Slalomkanutin aus Lippstadt gewann bei der WM in Prag Bronze im Kajak-Einer. Eigentlich hatte die Weltmeisterin von 2009 das Finale in dieser olympischen Disziplin nur als 5. beendet, war mit ihrer Leistung alles andere als zufrieden. Aber die Jury korrigierte nachträglich das Ergebnis zugunsten von Schaunberg, stufte gleich 2 Konkurrentinnen aufgrund zunächst nicht erkannter Torstangenberührungen zurück.
Tja, und Wildwasser, so wie wir es gerade gesehen haben, ist leider auch ein gutes Stichwort fürs Wetter, Claudia Kleinert. Es wird nass und ungemütlich, stimmt's?
Ja, Karamioska, und zwar von oben. Und der Nordwesten bekommt es jetzt schon ab. Das sieht man auch sehr schön auf dem Satellitenfilm. Hier dieses Wolkenband, richtig klassische Kaltfront, zieht jetzt in den Nordwesten herein, wird sich dann ziemlich schnell weiter nach Südosten vorarbeiten. Das hat nämlich auch eine Menge Wind dabei. Und dahinter fließt erst einmal kühle Luft ein und mit den Wolken kommt auch starker Regen. Etwas wärmer wird es dann wieder zum Wochenende. Da geht es dann auch in Bremen wieder rauf auf rund 18 Grad. Und der Trend ist auch stellvertretend für alle Stationen in Deutschland. Morgen Vormittag der kräftigste Regen in der Mitte Deutschlands, von Nordwesten erste Auflockerungen. Am Nachmittag dann starker Regen am Alpenrand. und auch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter direkt an der Nordsee. Höchsttemperaturen gerade mal 12 bis 17 Grad und es bleibt erstmal wechselhaft. Immer wieder kann es Schauer geben. Am Dienstag einzelne Gewitter im Osten, anfangs noch trocken. Am Mittwoch dann windig, häufig nass und Höchstwerte 14 bis 17 Grad. Da geht es dann langsam zumindest wieder bergauf mit den Temperaturen.
Immerhin ein Lichtblick. Danke, Claudia Kleinert. Hier folgt jetzt Titel, Thesen, Temperamente. Die nächsten Nachrichten bringt die Tagesschau um 0.15 Uhr. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle zu den Tagesthemen Thomas Roth. Ihnen eine gute Woche. Von uns allen dreien.